Wir begrüßen dich heute zu einer langsamen Podcast-Folge. Das hat zwei Gründe. Der erste ist unser Thema und der zweite ist, Lotta ist immer noch krank und versucht gesund zu werden und ich versuche gerade nicht krank zu werden, was uns beide dazu zwingt, nicht ganz so aktiv zu sein. Deswegen viel Spaß bei einer entspannten Podcast-Folge.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch. Deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Entspannt klingt definitiv besser als langsam, würde ich sagen. Jedenfalls ja, in den Ohren eines Triathleten.
Das ist richtig, aber am Ende dieser Folge wird man auch wissen, dass langsam einfach extrem gut ist. Also verspreche ich jetzt.
Ja, kommt immer drauf an, in welchem Zusammenhang, würde ich mal behaupten. Also ich persönlich höre zum Beispiel ganz viele Podcasts immer mindestens 1,25 oder sogar 1,5-fache Geschwindigkeit, weil ich es nicht ertrage, wenn Leute so langsam reden.
Ja, das kann man jetzt zum Beispiel bei dieser Folge auch machen, wenn wir zu langsam sind. Aber es gibt bei uns ja im Podcast nur einen Zusammenhang und der ist, im Triathlon besser zu werden. Und da hilft es eben, Lit-Training zu machen, Lit-Training einzubauen, Trainingseinheiten mit der Überschrift Lit-Workout genauso zu absolvieren, wie sie vom Trainer geplant sind. Und dann die großen, großen Vorteile und den Trainingseffekt mit in die Saison nehmen.
Also ehrlich gesagt schreibe ich, glaube ich, meinen Athleten nie Lit in den Plan. Bei mir heißt es immer anders.
Ja, bei mir heißt es auch ganz altmodisch und völlig uncool Grundlagentraining. Aber vielleicht ändert sich ja das. Vielleicht können wir ja ab heute unseren Coaches immer Lit-Training in den Plan schreiben, um einfach auch mit der Zeit zu gehen.
Ja, um endlich cool mal hippe Coaches zu sein.
Ja, wir müssen hippe Coaches werden. Wir werden jetzt auf jeden Fall hippe Podcaster und sprechen heute eben übers Lit-Training. Ich würde ganz zu Beginn über ein paar Kuriositäten sprechen, über die ich in der Recherche gestolpert bin. Weil ich habe nämlich gemerkt, Lit-Training kann nicht nur Low-Intensity-Training heißen, sondern scheinbar auch Low-Impact-Training. Und es gibt auch LIIT-Training. Also das ist wie HIIT-Training, also High Intensive Interval Training. Es gibt auch Low Intensity Interval Training. Man könnte es jetzt auch ganz altmodisch den Wechsel zwischen Laufen und Gehen nennen, also eine Lauf-Geh-Einheit, wie man sie zum Beispiel absolviert, wenn man mit Joggen anfängt. Aber das wäre ja zu langweilig. Das sind Low Intensity Interval Trainingseinheiten, also LIIT. Einheiten. Nur so. Die Kuriositäten des Internets.
Ja, ich glaube, im Englischen ist es immer alles nochmal ein bisschen anders als im Deutschen. Wir Deutschen sind ja behäbig und langsam, wie wir festgestellt haben.
Wir sind auch das Land der Dichter und Denker.
Ja, okay, wir sind ehrwürdig und ein zweites Wort fällt mir dazu nicht ein.
Wir sollten uns das vielleicht für den nächsten Politik-Podcast aufheben und da keine Mutmaßungen anstellen jetzt hier.
Ich wollte nur behaupten, dass alle englischen Bezeichnungen immer irgendwie cooler klingen und Abkürzungen sind sowieso auch nochmal irgendwie ein bisschen spannender, weil man sich dann fragt, was bedeutet denn diese Abkürzung? Ja. Und daher kommt vielleicht auch dieses Low-Intensity-Interval-Training, also ja, die Lauf-Geh-Intervalle. Aber jetzt sprechen wir jetzt über das LIT, also Low-Intensity. Training.
Genau.
Es ist eigentlich auch relativ selbsterklärend, was das bedeutet. Also Training bei niedriger Intensität. Aber die Frage ist natürlich immer, was genau die niedrige Intensität ausmacht.
Ja, das ist die Frage. Aber ich würde nicht sagen, dass es so einfach ist, weil niedrige Intensität ist ja auch, und da kommt man eben so ein bisschen in die Problematik rein, ist auch, wenn man es so beschreibt, eine emotionale Sache. Also für mich kann ja eine niedrige Intensität ganz anders sein als für alle anderen. Und dann wird es dann schon immer kompliziert, ist, kann ja bei mir sich ein höherer Puls noch gut anfühlen oder entspannt, wo es bei anderen schon nicht mehr der Fall ist. Deswegen ist es Es ist, glaube ich, ein bisschen klar, was damit gemeint ist. Und mit Grundlagentraining wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. Im Endeffekt kann man es für die breite Masse einfach so sagen, es ist ein Training, bei dem man langsam läuft. Natürlich kann man auch langsam Fahrrad fahren und langsam schwimmen, aber beim Laufen ist das schon nochmal ein anderer Effekt, weil unser Puls beim Laufen oder Laufen an sich die anstrengendste der drei Disziplinen ist, was das Herz-Kreislauf-System angeht, weil einfach der Puls auch so hoch geht. Und ja, bei dieser Trainingseinheit oder bei dieser Trainingsintensität geht es einfach darum, langsam unterwegs zu sein. Und das ist schon das ist nicht einfach. Es hört sich einfach an. Es ist für die meisten extrem schwer.
Ja, also da hätte ich jetzt zwei Dinge zu ergänzen. Einerseits, ich glaube, dass das Wohlfühltempo der meisten oberhalb von Lit liegt, ja. So wie du es ja auch schon ein bisschen angeteasert hast. Also viele Leute haben das Gefühl, ach, das fühlt sich jetzt ganz gut an, locker flockig, aber es ist eigentlich schon zu intensiv. Mhm. Und zweitens glaube ich, dass man es nicht unbedingt an der Geschwindigkeit festmachen sollte. Also nicht am Langsamlaufen, sondern daran, wie sehr dich dieses Langsamlaufen anstrengt. Du kannst ja auch zum Beispiel langsam einen Berg hochlaufen und das kann sehr anstrengend sein. Oder du kannst langsam den Berg runterlaufen und oder rollen, meinetwegen auf dem Rad, und das ist super easy. Ja. Deshalb ist das mit der Geschwindigkeit ja so ein bisschen tückisch.
Die Geschwindigkeit ist quasi ein Messwert, der nicht lügt. Weil ich glaube, du hast gerade gut beschrieben, viele haben ihr Wohlfühltempo beim Laufen. Und viele sind damit in ihren Grundlagenläufen schon viel zu intensiv unterwegs. Aber deswegen habe ich als Trainer auch die Erfahrung gemacht, für viele ist es sehr anstrengend, langsamer zu laufen. Und dann bist du bei einer Anstrengung, die nötig ist, um das richtige Tempo zu laufen. Deswegen anstrengend ist eine Kategorie, die sehr individuell ist und die auch ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten jetzt in dem Zusammenhang ganz viele unterschiedliche Geschwindigkeiten betreffen kann. Nämlich langsam laufen kann extrem anstrengend sein. Nicht körperlich, aber mental.
Okay, dann sollten wir uns vielleicht darauf einigen, dass es hier um wirklich die körperliche Belastung geht.
Ja.
Und weniger um das, ich will das jetzt aber nicht machen. Mein Trainer schreibt mir zwar Lit in den Plan, aber scheiß drauf, Lit ist langweilig oder was auch immer. manche machen das ja vielleicht auch unbewusst oder unterbewusst, sind sich also dessen nicht im Klaren, dass sie jetzt eigentlich vielleicht viel zu intensiv trainieren. Mhm. Und dass sie damit vielleicht gewisse Effekte einfach verschmähen, wenn man so will.
Verschenken, nicht für ihr Training nutzen. Und das ist genau der wichtigste Punkt heute, nämlich wofür ist denn dieses Lead-Training gut? Also was verpasst man, wenn man es nicht macht?
Ja, gute Frage. Also letzten Endes wahrscheinlich viele ruhige, entspannte Stunden auf dem Rad und beim Laufen.
Ja, aber für alle leistungsorientierten Athletinnen und Athleten verpassen sie eben eine gute Möglichkeit der Leistungsentwicklung. Weil ganz genau. Dieser Trainingsbereich aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, aber ich sage es jetzt hier einfach, das ist der wichtigste Trainingsbereich überhaupt. Und wir haben uns im Vorfeld auch nochmal ein Interview mit dem Trainer von, und jetzt ist die Frage,
Tadej Pogacar,
richtig,
ich habe extra den Namen mal geübt, aber ich musste das für ein YouTube-Video auch aussprechen und dann habe ich geübt, wie man das machen muss, wie man alles das betont.
Ja,
Tadej Pogacar.
Dieser Ausnahme Radsportler, und ich erwähne hier noch ganz kurz, dass ich Radsportler nicht gerne für solche Beispiele nehme, aber der Trainer sagte, Tadej Pogacar würde 80% in diesem Trainingsbereich trainieren. 80%. So.
Mhm. Mhm.
Also.
Wobei er da in dem Fall von Zone 2 gesprochen hat. Und da kommt man dann schon wieder in eine große Verwirrung. Also Zone 2 kann schon wieder dies oder jenes bedeuten. Ich glaube, ja, das sollten wir nicht aufmachen, dieses Fass. Ja, aber eigentlich meint er auf jeden Fall niedrige Intensität. Ja, genau.
Ne, also da muss man dazu sagen, bevor wir in diese Diskussion reinkommen, er hat da eine eigene Definition von. Und das können wir hier vielleicht ganz kurz sagen, sie ähnelt sehr stark dem, was wir in der FatMax-Folge besprochen haben. Mhm. Also diese ganzen Zonenmodelle und Kategorisierungen, die sind kein Muss. Jemand, der schon viel Erfahrung hat als Sportwissenschaftler und als Trainer und auch die Möglichkeit hat, eben mit viel Leistungsdiagnostik und mit Forschungshintergrund zu arbeiten, der wird unter Umständen da auch seine eigenen Schlüsse ziehen. Und ich glaube, dieser Trainer hat eben für sich einfach diesen Lit-Bereich ganz eigen definiert, weil er eben mit seiner Arbeit auch mit hochklassigen Athleten eben sieht, dass es was nützt. Deswegen ja, sind diese Modelle für uns immer ganz gut, gerade für uns Hobbyathleten. Aber man kommt dann eben auch an die Grenzen und sieht dann oder erfährt von Leuten, die eben schon lange in dieser Arbeit machen, dass sie das für sich selber eben neu umdefinieren.
Ja, also um die Verwirrung ganz komplett zu machen, wir können festhalten, Lit-Training ist mehr oder weniger Grundlagentraining und mehr oder weniger Zone 2 Training, aber auch nicht unbedingt. Und wer genauer wissen möchte, was jetzt sich dahinter verbirgt, der sollte sich einfach unser Zone 2 Training Video auf YouTube angucken. Da habe ich das nochmal ganz genau aufgedröselt, warum Zone 2 vielleicht nicht unbedingt Zone 2 ist und so weiter. Aber genau.
Ja, genau. Also das können wir gerne verlinken oder einfach ihr guckt auf unserem YouTube-Kanal.
Jetzt waren wir ja dabei, festzustellen, wofür Lit überhaupt gut ist. Also was sind denn überhaupt die Benefits quasi?
Genau, so. Und wir kommen ja auch noch drauf, wo man diesen Bereich findet oder wann man in diesem Bereich trainiert. Also wir lösen die Verwirrung auch hier ein wenig auf. Wofür ist es gut? Zur Leistungsentwicklung. Und da ganz einfache Formel. Je weniger austrainiert man ist, umso mehr bringt es einem Vorteile, in diesem Trainingsbereich unterwegs zu sein. Austrainiert bedeutet, du bist so gut trainiert, dass du eigentlich in allen Bereichen, in jedem Wettkampf so gut wie immer an deiner Leistungsgrenze bist und das eben schon so lange machst, dass du besondere Reize brauchst, um noch 1% Leistungssteigerung zum Beispiel rauszuholen. Also da sprechen wir eigentlich über das Profiniveau. Es gibt auch Hobbyathleten, die da unterwegs sind. Also die Sub-Niner zum Beispiel beim Challenge oder so, das sind sicher auch Leute, die in diesem Bereich unterwegs sind. Aber viele andere Hobbyathleten und zum Beispiel Einsteiger sind da noch weit weg von. Und für die ist dieses Training einfach sehr wichtig, weil Studien einfach gezeigt haben, wer länger in diesem Trainingsbereich unterwegs ist, legt mehr Leistung zu. Also kann seine aerobe Kapazität besser erhöhen.
Mhm. Darf ich noch ein bisschen klugscheißern drumherum?
Nein.
Mache ich jetzt trotzdem.
Ja, das dachte ich mir.
Ja, also für alle, die das vielleicht noch mal ein bisschen genauer wissen wollen, was da im Körper passiert, wir haben ja alle schon mal was von den Muskelfasertypen gehört, von den Fast-Twitch- und den Slow-Twitch-Muskelfasern. Also die Slow-Twitch-Muskelfasern sind die, die wir als Ausdauersportler sehr, sehr viel benötigen und die, die auch sehr viel Sauerstoff verbrennen. Verbrennen. Genau. Und die werden natürlich in diesem Bereich des Trainings oder bei diesen Intensitäten am meisten rekrutiert, weil wir extrem viel Sauerstoff in diesem im Lit-Bereich verbrauchen. Haben wir ja schon alles besprochen, als wir über die über den Energiestoffwechsel und so weiter schwadroniert haben.
Vor allen Dingen haben wir in dem Bereich einfach immer ausreichend viel Sauerstoff zur Verfügung.
Genau, da treffen halt zwei Dinge zusammen. Wir haben viel Sauerstoff und wir brauchen viel Sauerstoff. Und diese Muskeln sind halt extrem ausdauernd und können extrem lange feuern im Vergleich zu den Fast-Twitch-Muskelfasern, die halt einmal richtig hart Gas geben können, aber danach sehr, sehr schnell alle sind so. Und genau, wir bringen unseren langsam zuckenden Muskelfasern quasi bei, so lange wie möglich bei Laune zu bleiben, so lange wie möglich weiterzumachen und so lange wie möglich auch Fett zu verbrennen und nicht so viele Kohlenhydrate. Das ist ja auch extrem wichtig, wie wir gesagt haben, um nicht irgendwo an eine Mauer zu geraten oder gegen eine Mauer zu stoßen, wo man dann halt einfach nicht mehr weiter kann, weil man nicht mehr genug Energie hat.
Ja, genau.
So, also die Fettverbrennung ist ein wichtiger Punkt in diesem Bereich. Es ist vielleicht nicht genau so hoch wie die Fatmax, wo wir am allermeisten Fett verbrennen, aber wir verbrennen schon eine ganze Menge Energie aus Fetten im Lit-Training. Und diese Fette werden dann eben vor allem in den langsam zuckenden Muskelfasern gebraucht. Zusätzlich gibt es natürlich noch ein paar Anpassungen, vor allem im Herz-Kreislauf-System. Also unser Herz wird auch immer ökonomischer darin zu schlagen. Das heißt, wir können mit einem Schlag mehr Blut auf einmal durch den Körper pumpen, damit mehr Sauerstoff zu den Zellen transportieren. Das ist ja auch von Vorteil. Das merkt man dann auch nach, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Jahren des Ausdauersports, dass zum Beispiel der Ruhepuls immer weiter sinkt. Und man aber trotzdem immer noch einen sehr hohen Maximalpuls hat. Das heißt, man hat eine größere Range, die man ausnutzen kann, in der man trainieren kann. Und auch der Puls bei der Belastung sollte in der Regel nach wirklich regelmäßigem Ausdauertraining über mehrere Jahre mit der Zeit ein bisschen runtergehen, sodass eigentlich sich zeigt, je besser man trainiert ist, umso weniger anstrengend ist diese Intensität für das Herz-Kreislauf-System.
Ja, wobei man es zum Beispiel eher an der Pace sieht. Also wenn man zum Beispiel, man hat einen 10-Kilometer-Lauf gemacht im ersten Jahr der seiner Ausdauerkarriere als Ausdauersportler. Also wenn man anfängt zum Beispiel mit Laufen, dann läuft man einmal 10 Kilometer und dann braucht man dafür vielleicht eine Stunde und hat einen Puls von 160. So. Wenn man jetzt ein Jahr drauf nach einem gut strukturiertem Training und da einem schönen Aufbau und vernünftigen Pausen und dem allem, wenn man ein Jahr später dann zum Beispiel diese 10 Kilometer wieder in einer Stunde läuft, dann müsste der Puls niedriger liegen im Schnitt, weil unser System ja effizienter geworden ist. Oder wir könnten mit demselben Puls die 10 Kilometer schneller laufen.
Das ist ja meistens das Ziel.
Ja, das ist immer das Ziel, so, genau. Es hat sich halt in einigen Studien herausgestellt, dass das eigentlich bei allen Athleten mit dem Lit-Training wunderbar funktioniert. Es gibt natürlich eine Unterscheidung zwischen gut trainierten Athleten und nicht so gut trainierten Athleten, was die Range zum Beispiel angeht. Aber man kann grundsätzlich sagen, das könnte man wahrscheinlich auch, also wenn man die Zeit dafür hat, könnte man das selber auch mal probieren. Wenn man jetzt ins Training einsteigt, vielleicht nach der Offseason, und man ist noch nicht so gut trainiert oder man fängt eben an mit dem Sport, dann kann man seine aerobe Kapazität, also seine Leistung mit Sauerstoff, kontinuierlich steigern, indem man einfach nur dieses Grundlagentraining macht und das Volumen erhöht. Also Woche 1 laufe ich eine Stunde, Woche 2 laufe ich eine Stunde 15, Woche 3 eine Stunde 30, eine Stunde 45, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Damit kann ich immer besser werden, ohne dass ich irgendwelche Intervalle machen muss oder irgendwo hochintensiv laufen muss. Wenn ich aufhöre, das Volumen zu erhöhen, also wenn ich jetzt, abgesehen von der Zeit, die ich fürs Arbeiten und fürs Schlafen brauche, alles schon trainiere und jetzt eben einfach keine Zeit mehr habe, um mehr zu trainieren, dann wird meine Leistungsentwicklung auch stagnieren. Dann komme ich auf ein Plateau, wo sich die aerobe Kapazität nicht mehr groß ausbaut. Und das ist dann der Punkt, an dem ich zum Beispiel so eine Lit-Einheit durch eine Intervalleinheit ersetze und dann setze ich wieder einen anderen Reiz und damit kann ich wieder meine Leistung steigern. Das wäre jetzt das Beispiel von einem Einsteiger, von einem Anfänger, von jemandem, der nicht so gut trainiert ist. Wenn ich jetzt gut trainiert bin, dann reicht mir meistens eine Volumenausbreitung nicht mehr. Also es nützt nichts, einfach immer mehr zu trainieren. Es ist schon gut, aber dadurch, dass man besser trainiert ist, braucht man schon früher 2 bis 3 so Key-Sessions in der Woche, die einfach nochmal einen größeren Reiz, nochmal einen anaeroben Reiz setzen, um noch eine Leistungssteigerung herbeizuführen.
Mhm, genau. Also zu Beginn, wer noch nicht gut trainiert ist, wie du gesagt hast, sollte erstmal die Umfänge steigern. Eigentlich idealerweise, bevor man Umfänge steigert, erstmal die Menge der Trainingseinheiten steigern. Wenn ich am Anfang nur 3-mal pro Woche trainiere, dann ist es besser, 5-mal pro Woche zu trainieren. Oder
ist irgendwann ja auch jeden eine Steigerung, Tag. Ist ja auch eine Umfangssteigerung.
Letzten also Endes auch, genau.
Im Wochenumfang.
Ja. Und dann kann man aber die Dauer der Trainingseinheiten erhöhen. Und wenn das eben nicht mehr hilft, beziehungsweise man irgendwie zeitlich auch an seine Kapazitäten stößt oder an seine Grenzen stößt, dann ist es eben notwendig, da noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu zu geben. Mhm. Aber ich glaube, auf diese Trainingseinheiten kommen wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal.
Würde ich auch sagen. Ganz
wir
klar.
Bleiben jetzt quasi beim Low-Intensity-Training und haben quasi erklärt, was das ist und wofür das gut ist.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das gleich am Anfang, ich sage es jetzt. Die gute Nachricht ist, die niemand als gute Nachricht empfindet, die gute Nachricht ist, du kannst eigentlich nicht so langsam trainieren, wenn du eine Lit-Einheit machst. Das ist jetzt die gute Nachricht, die eigentlich kein Mensch braucht, weil niemand möchte so langsam trainieren. Es gibt auch da wieder so eine kleine Einschränkung beziehungsweise den Unterschied zwischen nicht trainierten Athleten und trainierten Athleten. Also wenn man nicht gut trainiert ist, dann kann die Intensität niedriger sein in so einer Lit-Einheit und es ist trotzdem noch ein Effekt. Bei jemandem, der völlig untrainiert ist, erreicht dieses Intensitätsniveau schon beim Treppensteigen. Also gerade, sagen wir mal, jemand ist wirklich sehr, sehr unfit, vielleicht auch übergewichtig und raucht noch. Wenn so jemand eine Treppe steigt, dann geht der Puls so weit hoch, dass er fast schon wahrscheinlich über dem Lit-Bereich unterwegs ist. Das ist natürlich bei trainierten Athleten nicht mehr so. Das heißt, da gibt es schon einen Bereich, wenn man da drunter fällt, dann ist der Effekt nicht mehr ganz so gut.
Ja, da würde ich als Beispiel jetzt spazieren gehen nennen. Ja. Du kannst noch so lange spazieren gehen, dir tun vielleicht irgendwann die Füße weh, du kriegst vielleicht eine Blase, keine Ahnung, dir wird langweilig, aber das wird nicht den Trainingseffekt haben, wie wenn du halt in niedrigem Intensitätsbereich laufen gehst.
Ja.
Also jedenfalls als trainierter Athlet.
Ja.
Für jemanden, der halt sonst nie einen Fuß vor die Tür macht, ist vielleicht spazieren gehen das erste Mittel.
Ja, deswegen wird ja auch viel empfohlen, wenn jemand übergewichtig ist oder sehr unsportlich, wenn er anfangen möchte mit Aktivität, dass er spazieren geht. Und das ist auch das, was zum Beispiel ältere Menschen im hohen Alter doch noch lange fit hält, dass sie spazieren gehen regelmäßig. So, um das mal so ein bisschen mit Zahlen zu hinterlegen, bei sagen wir, untrainierten Athleten sprechen wir ungefähr von 45% der maximalen Herzfrequenz. Das müsste man sich dann ausrechnen. Und bei Athleten, die trainiert sind, reden wir von 68% der maximalen Herzfrequenz.
Okay, und was ist das jetzt für eine Grenze?
Wenn man langsamer wird, bringt es nichts mehr oder nicht mehr so viel.
Okay, ich behaupte, also, die meisten Leute können das gar nicht.
Nein, das ist ja auch egal, aber das sind so die unteren Grenzen. Nur, die braucht auch eigentlich niemand. Also selbst wenn man ein bisschen darunter ist, würde jemand Untrainiertes immer noch einen Benefit haben und jemand Trainiertes auch, aber das ist so, die Studien haben gezeigt, langsamer sollte man nicht werden.
Ja, wobei, wenn man es dann als Recovery Run oder irgendwie Recovery Ride deklariert und relativ kurz hält, dann schadet es auch nicht, wenn es unter diesem Bereich liegt. Also
Absolut richtig.
Es hat dann nicht den Trainingseffekt im Sinne von, es baut deine Leistungsfähigkeit auf, aber es sorgt für eine bessere Durchblutung und dafür, dass du vielleicht schneller wieder deine Glykogenspeicher füllen kannst oder ja, einfach schneller wieder bereit bist fürs nächste Training. Dann hat es ja doch irgendwie einen positiven Effekt, auch wenn es vielleicht nicht dann denselben Effekt hat, wie man mit dem Lit eigentlich bezwecken möchte.
Absolut, da hast du vollkommen recht. Die Regenerationsläufe oder so Regenerationssachen, da kommen wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf. Aber das ist eine gute Info, dafür ist es natürlich gut. Aber fürs Lit-Training ist das quasi so die unterste Grenze. Und als oberste Grenze haben wir quasi die aerobe Schwelle. Also der Bereich, also diese LT1,
Lactate-Threshold
1. Also da gibt es ganz viele Punkte quasi, wie man den benennen kann. Man sagt so ungefähr bei 80% Maximalpuls, 81, 79. Wenn man das genau wissen will, dann sollte man natürlich wieder eine Leistungsdiagnostik machen. Wenn man es noch genauer wissen will, wählt man da die jetzt fällt mir der Name nicht
Spiroergometrie.
Ein. Spiroergometrie, wo eben auch die Atemgase genommen werden. Und dann kriegt man ja zum Beispiel auch den Fatmax-Bereich raus, den wir am Anfang angesprochen haben, der ja für die Radsportler, für den, wie heißt der bekannte Radsportler nochmal?
Tadej Pogacar.
Sehr gut, sehr gut. Wunderbar ausgesprochen. Wo ja das so ein bisschen die Orientierung ist für dieses Lead-Training.
Ja, also ich glaube, das war jetzt eher hochgradig verwirrend. Wir wollen eigentlich ja nur sagen, wo sollten wir denn trainieren, wenn wir Lit trainieren? Also was ist die obere Grenze? Wir haben gesagt, die untere Grenze ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant, weil man die kaum unterschreiten kann. Und die obere Grenze, hast du jetzt gesagt, liegt ungefähr bei 80% der maximalen Herzfrequenz.
Ja.
Wobei auch das natürlich wieder individuell ist und eigentlich richtet sich das nicht nach der Herzfrequenz, sondern danach, wie das Laktat sich im Blut verhält. Und das müsste man theoretisch mit einer Laktatmessung oder auch mit einer Atemgasanalyse herausfinden.
Laktat wird schwer mit einer Atemgasanalyse, aber meistens wird da eben auch eine Laktatmessung gemacht.
Oftmals wird es ja parallel gemacht im Labor. Man könnte theoretisch auch zu Hause mit einem eigenen Laktatmessgerät das machen, ist aber auf jeden Fall blutig und umständlich und überhaupt. Man sagt, dass die aerobe Schwelle bei 2 Millimol Laktat liegt, aber wer kann sich schon was darunter vorstellen?
Ja, das sind aber auch so Werte, die wirklich mittlerweile sich als rein wissenschaftliche Werte herausgestellt haben. Das ist hoch individuell, weil das ja auch immer auf den Stoffwechsel ankommt.
Ganz genau. Also letzten Endes nichts Genaues weiß man nicht, wenn man nicht eine Leistungsdiagnostik macht. Aber es gibt halt so ein paar Faustregeln sozusagen oder Faustformeln. Und wir haben jetzt die eine genannt, ungefähr 80% der maximalen Herzfrequenz.
Ja. Ja, also wenn man es ganz einfach sagen möchte, wenn man schon länger ein bisschen trainiert und wir haben ja auch gesagt, man kann nicht zu langsam trainieren, dann kann man sagen, okay, Lit-Training sollte zwischen 70% und 80% maximale Herzfrequenz sein. Je nachdem, wenn man nicht so trainiert ist, darf es auch ein bisschen niedriger sein. Aber das ist eigentlich so eine super Formel, die man sich merken kann. Wenn man da unterwegs ist und vielleicht eher nicht bei den 80, sondern eher in der Mitte und ein bisschen weiter nach unten orientiert, dann ist man auf Nummer sicher. Ich sage das deswegen, weil viele von uns einfach lieber zu schnell laufen und das besonders bei den Leuten zutrifft, die noch nicht ganz so fit sind. Da gab es auch eine Riesenstudie mit 14.000 Läufern und 1,6 Millionen Trainingseinheiten, die da analysiert wurden. Und da hat sich herausgestellt, dass Leute, die sehr schnell unterwegs sind, also die eine VO2 Max Pace von 3 Minuten 19 auf den Kilometer haben, also da sprechen wir von Profiathleten, dass die ihre einfachen Trainingseinheiten, also die Easy Runs, die Litläufe, in derselben Pace absolvieren wie Athleten, die eine VO2 Max Pace von 4 Minuten 9 haben, also die fast eine Minute langsamer sind. Das heißt, die langsameren Athleten laufen in ihren Grundlagenläufen eigentlich zu schnell. Also viel zu schnell. Die Profis laufen wesentlich, also im Vergleich relativ gesehen, viel langsamer in ihren Grundlagenläufen. Was eben auch ein Geheimnis ist dafür, dass sie so gut sind.
Weil, ja, genau. Das ist ja auch noch ein weiterer Vorteil von diesem Lit-Bereich oder von diesen Lit-Einheiten, dass sie eigentlich wenig belastend sind. Also weder belastend für die Muskeln, noch belastend für die Bänder, Sehnen, Gelenke und Knochen, noch zu sehr für unseren Stoffwechsel. Also wir verbrennen da ja nicht so viel Kohlenhydrate, wir verbrennen ja vornehmlich Fette.
Ja.
Und dadurch werden auch andere Einheiten, die danach folgen, nicht zu sehr beeinträchtigt, weil wir eben genügend Energie, genügend Kapazitäten haben für die nächste Einheit und auch muskulär nicht irgendwie überlastet sind.
Und also mehrere Anmerkungen von mir. Das eine ist, also Laufeinheiten, die lang sind, auch im Grundlagenbereich, die gehen schon auf die Motor, also auf den Körper, auf den Bewegungsapparat, weil einfach die Belastung, also wenn du 3 Stunden, 4, 5 Stunden Grundlagenlauf machst, dann geht es halt schon auf Bänder und Sehnen und das alles. Und das ist auch ein Grund, warum Profiathleten nicht mehr so viel laufen, wie vielleicht früher, weil man eben einfach diese Belastung darunter nimmt. Es gibt auch immer mehr Marathonläufer, die Fahrrad fahren im Training, auch aus dem Grund. Ich hatte noch 2 Beispiele. Es ist eben auch so, die eine Seite ist, Profiathleten machen das im Training dann auch so, dass wenn sie halt eine Pulszone vorgeschrieben bekommen oder manchmal läuft es ja auch über Gefühl. Viele von den Profiathleten haben ein sehr gutes Körpergefühl. Wenn die dann in einem Grundlagenlauf eine Steigung haben, dann gehen die. Dann hören die auf zu joggen und gehen, weil sie damit in dem Pulsbereich bleiben. Und im Endeffekt ist denen auch kackegal, wie dieser Lauf von der Durchschnittspace am Ende aussieht, weil es geht ja um den Trainingseffekt für die Wettkämpfe. So, und der andere Punkt ist, wenn man Lucy Charles YouTube-Kanal aufmerksam verfolgt, dann gibt es da eben auch schon die Info, dass am meisten aufgefallen oder am meisten ausgewirkt hat sich nach ihrer Aussage das Training mit Dan Lorang, weil sie ihre Grundlagenradeinheiten langsamer gefahren ist als früher. Also sagt sie an einer Stelle ganz klar, sie wäre da früher immer zu schnell gefahren, das hätte sich krass geändert und das hätte sie, also das wäre einer der Punkte, warum sie einen Leistungssprung gemacht hat. So.
Ja, sehr interessant, auch von den Profis das zu hören. Man vergleicht sich zwar immer irgendwie und denkt, ah, die sind so schnell, aber ja, gemessen an ihren Kapazitäten machen die natürlich trotzdem ihre Low-Intensity-Einheiten wirklich sehr, sehr langsam oder
ja,
in sehr niedrigen Intensitätsbereichen. Und generell geht's echt immer darum, womit man es vergleicht. Also du hast jetzt gesagt, 3, 4, 5 Stunden Laufen sind trotzdem sehr belastend für den Bewegungsapparat. Ja, da hast du absolut recht. Ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die 5 Stunden im Training laufen. Aber ich wollte es im Allgemeinen sagen. Also einerseits im Vergleich zu höheren Intensitäten, im
ganz
Vergleich
klar
zu ja, Tempoläufen, im Vergleich zu, keine Ahnung, Schwellenläufen, ist natürlich Low-Intensity-Training, auch wenn es lang ist, immer noch weniger belastend. Also wenn ich jetzt sage, 4 Stunden Grundlage oder 4 Stunden Lit im Vergleich zu 4 Stunden Schwelle. Gut, 4 Stunden Schwelle wirst du nicht aushalten, aber
wollte ich gerade sagen.
Das
aber
ist
halt
das Ding.
Ich weiß, was du meinst. Ganz klar, da hast du auch recht.
Zusätzlich kann man es ja auch zwischen Laufen und Radfahren vergleichen und Radfahren ist ja auch nochmal weniger belastend als Laufen in der Regel und jeder hat da immer so seine Beispiele im Kopf. Dir ist, glaube ich, das langsam Laufen sehr wichtig und ich habe irgendwie immer eher das Radfahren im Kopf, aber ja, für beides braucht man tatsächlich auch spezielle Werte. Also deine maximale Herzfrequenz beim Laufen ist eine andere als beim Radfahren. Solltest du auch im Hinterkopf behalten und dementsprechend auch nicht sagen, okay, meine maximale Herzfrequenz ist das und das, also kann ich beim Radfahren bis zu 150 Schläge pro Minute pushen und beim Laufen auch. Genau, das ist eben nicht der Fall. Also dafür braucht man auch unterschiedliche Tests.
Ja, und es ist ja auch interessant, was du erzählst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier sagen, ich habe ja gerade gesagt, Leute, die eine V2 Max Pace von 3 Minuten 19 haben. Ne? Also jetzt rechnen wir 3,20. Wenn so jemand im Grundlagenbereich läuft und wir nehmen die Faustformel 90 Sekunden langsamer als 10 Kilometer Pace, wenn das jetzt eine 10-Kilometer-Pace wäre, also wenn man sich anguckt, was Profi-Triathleten teilweise auf dem Marathon laufen, aber das ist ein anderes Thema, wenn wir von 3,20 90 Sekunden draufrechnen, dann sind wir halt bei 4 Minuten 50. Also das ist eine Grundlagen-Pace von 4 Minuten 50. Es gibt ganz viele Hobbyläufer, die sind froh, wenn die eine 4 Minuten 50 im Wettkampf laufen können. So, und da darf man sich halt nicht vergleichen. So, da darf man halt nicht sagen, ja, aber guck mal, der läuft hier so und so schnell. Der läuft ja, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Profiathlet ständig seine Grundlagenläufe postet und sagt hier 4,50 über 25 Kilometer, 4,50 über 32 Kilometer, dann gucken wir natürlich aus unserer Brille da drauf und denken, Alter, sind die schnell, 4,50 über 30 Kilometer, da würde ich mir ein Loch im Bauch freuen. Ja, aber das ist halt ein langsamer Grundlagenlauf für die, weil die woanders unterwegs sind. Und so, das müssen wir auch. Und nein, das müssen wir natürlich nicht. Aber da liegt so viel Potenzial drin. Da liegt so viel Potenzial drin. Und natürlich haben wir auch drei goldene Regeln. Wenn man die beherzigt, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen, was die Leistungsentwicklung angeht.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben noch gar nicht alles angesprochen, was in diesen goldenen Regeln enthalten ist, aber das werden wir jetzt einfach ganz genüsslich nach und nach auseinandernehmen.
Ja, also wir müssen da nicht auf die einzelnen Werte vielleicht eingehen. Ganz grundsätzlich ist die erste Regel, trainiere nicht oberhalb dieser oberen Grenze des Lit-Bereichs. Also wir haben vorhin gesagt, das sind 80% Maximalpuls. Trainiere da nicht drüber. Ganz einfach.
Ja, genau. Beziehungsweise, wenn man es eben ganz genau in einer Leistungsdiagnostik bestimmt hat, dann ist natürlich noch besser. Dann weiß man nämlich auch, bei welchem Tempo, bei welcher Geschwindigkeit oder bei welcher Leistung, also Power, diese Schwelle oder diese Grenze eintritt. Ne? Ja. Also in welcher Disziplin auch immer, weiß man dann ganz genau, okay, ich sollte auf einer flachen Strecke nicht schneller laufen als, keine Ahnung, 6,30 oder 5,30, ist ja auch egal. Es ist jetzt einfach nur so eine random Zahl. Ja. Aber wenn wir natürlich über diese Schwelle hinauskommen, dann haben wir nicht mehr dieselben Effekte. Dann haben wir andere Effekte vielleicht, aber nicht unbedingt die wir haben wollen, wenn wir Lit trainieren.
Ja.
Und also, es gibt...
Ja?
Ja?
Also es gibt noch... Bitte.
Okay, es gibt noch eine Faustformel oder einen Test, an dem man das festmachen kann, jedenfalls beim Laufen, beim Radfahren ist es wahrscheinlich eher nicht so zuverlässig. Wenn man jetzt nicht nach Leistung mit Power oder Geschwindigkeit oder Herzfrequenz trainieren möchte, sondern einfach nur nach Gefühl, dann kann man auch darauf achten, bin ich noch in der Lage, in ganzen Sätzen zu sprechen beim Laufen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du nicht mehr in der richtigen Zone unterwegs. Also,
laufen ohne zu schnaufen ist hier der Tipp. Wissenschaftlich können wir jetzt auch sagen, wenn man unter der ersten ventilatorischen Schwelle bleibt, dann ist man richtig. So, die zweite Regel ist für die andere Seite des Bereichs. Du solltest als gut trainierter Athlet oder als einigermaßen guter trainierter Athlet nicht aus diesem Lit-Bereich nach unten rausfallen, also nicht langsamer werden als 70, 69, 68% der maximalen Herzfrequenz. Das ist wahrscheinlich was, wo sich niemand von uns anstrengen muss. Also langsamer zu werden als das passiert den wenigsten von uns, aber sollte man natürlich auch wissen, haben wir auch angesprochen. Dann wäre es ein Recovery-Run. Und da gibt es dann noch andere Punkte, die zu beachten sind, aber das zu späteren Zeitpunkt. Also goldene Regel Nummer 2, nicht zu langsam werden.
Ganz genau. Und die dritte Regel ist, dass natürlich keine Einheit wie die andere ist. Kann sein, du hast heute zu viel Kaffee getrunken, hattest viel Stress in der Woche und deshalb ist deine Herzfrequenz halt höher. Dann musst du dementsprechend auch dein Tempo anpassen. Oder du läufst halt den Berg hoch, dann musst du dementsprechend dein Tempo anpassen. Auch wenn du letztes Mal schneller gelaufen bist, auch wenn du letztes Mal eben, keine Ahnung, sehr viel mehr Kilometer geschafft hast, das macht keinen Sinn, das zu vergleichen und zu sagen, ja, ich will das jetzt genauso wieder machen. Du musst es individuell an die Bedingungen oder Voraussetzungen des Moments anpassen. Mhm. So, und wenn du halt krank bist, dann gehst du sowieso nicht laufen. Aber wenn du eben gerade dabei bist, wieder einzusteigen, zum Beispiel nach einer Trainingspause oder irgendwelche anderen Dinge da sind, die deine Herzfrequenz beeinflussen, dann solltest du dich eher nach der Herzfrequenz richten und nicht nach der Geschwindigkeit.
Ja, wichtig ist, dass du auf den Moment achtest, dass du ein Körpergefühl entwickelst und dass du dich dann da quasi angenehm fühlst. Also da ist tatsächlich beim Laufen dieses, wenn man noch entspannt reden kann, ein guter Indikator, dass man gefühlt einfach gerade in der richtigen Zone ist.
Genau.
Ja, und damit sind wir eigentlich durch. Wichtig ist, lass dich nicht davon leiten, was irgendwelche Leute bei Social Media teilen. Bleib in deiner Grundlagenzone, bleib im Lit-Bereich, mach dein Lit-Training und dann kommt alles andere fast schon von alleine.
Ganz genau. Und falls ihr diese Podcast-Folge vielleicht sogar beim Lit-Training gehört habt, könnt ihr das auch sehr gerne einfach posten bei Social Media hier. Mission Triathlon Podcast auf die Ohren, damit alle anderen auch noch davon profitieren können.
Ja.
Und die gute Nachricht weiter verbreitet wird.
Ja, ja. Und jetzt, auch wenn wir hier aufhören, langsam weiterlaufen, um das Lit-Training zu Ende zu bringen. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wir wünschen viel Spaß beim Training, eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao. We'll be right back.